Willkommen bei deinem Finanzpodcast des Vertrauens. Ich bin Hava, Finanzberaterin und Bloggerin und nehme dich beim Thema Finanzen und Versicherungen an die Hand, sodass du entspannt in deine finanziell freie Zukunft blicken kannst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. In der heutigen Podcast-Folge möchte ich ein Thema ansprechen, was viel gesucht wird und auch immer wieder bei uns in der Beratung auftritt. Und zwar, was ist denn die beste ETF-Rentenversicherung, die es da draußen gibt? Es gibt unzählige Testberichte. Es gibt Stiftung Warentestberichte, die uns auch immer wieder zugesendet werden. Und dazu möchte ich heute so ein bisschen mal Bezug nehmen, ob ihr euch auf solche Testberichte verlassen könnt, was diese Testberichte eigentlich genau machen, was sie sich anschauen, was für dich vielleicht auch nochmal wichtig ist, wenn du in die Auswahl gehst und warum man nicht immer nur einfach den Testsieger wählen sollte. Ich würde sagen, wir starten direkt mit der Podcast-Folge durch. Kommen wir zum ersten großen Thema, was ich ja schon angerissen hatte, und zwar dieses Thema Stiftung Warentest, andere Vergleiche, die es da draußen gibt. Wie verlässlich sind die denn? Ich möchte tatsächlich heute mal auf den Stiftung Warentest eingehen, weil der natürlich ein großes Vertrauenssiegel hat, per se auch nicht schlecht ist. Also ich möchte hier überhaupt nicht schlecht reden, sondern so ein bisschen herausstellen, was die Herausforderung oder Problematik ist, wenn man so einen Vergleich erstellt und auf welchen welche, sag ich mal, Formen dort mehr ins Gewicht genommen werden, die vielleicht für einen selbst gar nicht so relevant sind und warum das Ergebnis dann verfälscht ist und man eigentlich nie zu 100% sagen kann, das ist die Top Nummer 1, das ist die Top Nummer 2 oder die Top Nummer 3. Wir fangen mal an mit dem Thema Kosten. Kosten sind natürlich total wichtig. Was kostet so eine ETF-Rentenversicherung? Ich habe natürlich einmal die Effektivkosten, die bestehen einmal eben aus den Fondskosten, die ich bei den ETFs habe, die TER, die dort mit eingerechnet ist, aber auch die Kosten des Versicherungsmantels. Dazu gibt es eine separate Podcast-Folge, also die Alpha, Beta, Gamma-Kosten, die da noch hinzukommen. Alpha-Kosten sind Vermittlungskosten, außer ich nehme Honorartarif, dazu sage ich auch gleich nochmal was, dann sind die da nicht eininkludiert. Dann habe ich die Beta-Kosten, die Verwaltungskosten vom Versicherer. Hier gibt es unterschiedliche Darstellungsformen und die Gamma-Kosten, die dann quasi auch nochmal mit hinzukommen. Da, wie gesagt, verlinke ich die andere Podcast-Folge und möchte nicht zu krass ins Detail heute in diese Kostenstruktur gehen. Aber hier ist es eben so, dass bei diesem Stiftung Warentest-Vergleich diese Effektivkosten gewertet werden mit 40%. Also 40% Gewicht haben die bei der Auswahl von so einer ETF-Rentenversicherung. Das heißt, sie haben auch das größte Gewicht. Ich komme gleich auf die anderen zu sprechen, laut Website, die eben angesetzt worden sind. Die Problematik hier ist so ein bisschen, dass Kosten alleine zu betrachten immer ein bisschen schwierig ist. Klar sollte ich Kosten auch mit ins Verhältnis setzen, weil schlussendlich ist es dann die Rendite, die darunter leidet, wenn die Kosten irgendwie höher sind. Aber ich muss mir immer eine Kombination anschauen aus zum Beispiel auch dem Renten. Faktor. Warum? Wenn ich eine lebenslange Rente daraus haben will, habe ich vielleicht niedrige Effektivkosten und dann habe ich sehr viel Kapital, was ich zum Schluss verrenten kann, und ich mache diese ETF-Rentenversicherung zum Beispiel, um mein Langlebigkeitsrisiko abzudecken, also wirklich eine monatliche Rente zu beziehen, auch die Steuervorteile richtig nutzen zu können, und dann habe ich dann ein Problem, wenn der Rentenfaktor dann super gering ist im Vergleich zu den Kosten, weil auf Basis von diesem Rentenfaktor wird ja dann mein Kapital verrentet, und wenn der wiederum sehr, sehr niedrig ist, dann bringen mir diese niedrigen Kosten schlussendlich auch nichts, weil dann habe ich ein hohes Kapital, dann kann ich mir das selbst rausnehmen. In dem Zusammenhang würde es was bringen. Also ihr merkt, es ist ein bisschen auch immer eine Sache von Zielen. Wenn ich jetzt zum Beispiel selber sage, mir ist egal, ich will sowas nicht verrenten lassen, sondern ich will dann einfach quasi, wenn ich mit 65, 67 in Rente gehe, einmal quasi das ausbezahlen lassen, das Teileinkünfteverfahren nutzen, also einfach quasi die Steuervorteile, die ich auch in der Einmalauszahlung bekomme, und mir ist diese lebenslange Rente egal. Okay, dann sage ich, kann das auf jeden Fall Sinn machen, die Kosten an erster Stelle zu stellen mit den 40%, so wie bei Stiftung Warentest. Aber wenn ich es wirklich fürs Langlebigkeitsrisiko mache, was ich unbedingt empfehlen würde, weil ansonsten kann ich auch einen ETF-Depot machen, weil das ist schlussendlich dann am allergünstigsten. Das heißt, da die Kosten allein nicht so stark ins Gewicht zu stellen, würde ich nicht direkt machen. Ist ein wichtiger Punkt, aber ist eben so ein bisschen abhängig davon, wie man selbst seine Altersvorsorge plant. Ihr seht, das ist ist so Thema Nummer eins. Und was ich ein bisschen schade finde, die Kosten werden natürlich aggregiert dargestellt. Und ich hatte eben ja gerade gesagt, es gibt Unterschiede zwischen Alpha-, Beta-, Gamma-Kosten. Und beispielsweise sind dort ja nur Bruttotarife aufgelistet, also die, die eine Abschlussgebühr haben. Wenn ich jetzt aber beispielsweise einen Nettotarif mache, entfallen ja die Alpha-Kosten. Und dann weiß ich aus meiner Praxis, sieht diese Reihenfolge, die dort genannt worden ist, komplett anders aus tatsächlich, weil es gibt ein paar sehr, sehr gute Honorartarife, die sonst von der Beta- und Gamma-Kostenstruktur super gering sind, wenn ich mich zum Beispiel für einen Honorartarif entscheide, wurde dort aber gar nicht gemacht. Das heißt, auch so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil einfach ja, das recht einseitig betrachtet worden ist, meiner Meinung nach. Dann haben wir an zweiter Stelle das ETF-Angebot. 30% Gewicht hat es. Ehrlich gesagt finde ich diesen Punkt super zweitrangig. Ich hätte den gar nicht mit den 30% bepreist, weil mittlerweile ist es so, bei jeder Rentenversicherung, jedem ETF-Rentenversicherung, am Ende ist es ja eine fondsgebundene Rentenversicherung, gibt es eine sehr, sehr große ETF-Auswahl mittlerweile. Und die meisten von uns werden jetzt in ihrem Portfolio, was man für die Altersvorsorge macht, nicht super risikoreich anlegen und wollen 10 Themen-ETFs damit reinnehmen. Das kommt, glaube ich, sehr, sehr selten vor. Weshalb ich da eigentlich denke, so die großen Indizes, die das Hauptportfolio ausmachen, ist eigentlich bei allen mittlerweile gleichwertig. Das heißt, das mit 30% dann mit reinzunehmen, wo alle relativ gleich sind, verfälscht dann auch ein bisschen das Ergebnis, weil es wieder ein bisschen mehr Gewicht dann auf den ersten Punkt der Kosten bringt. So, jetzt haben wir diese 70% bei Stiftung Warentest mit drin. Die nächsten 10% waren der garantierte Rentenfaktor. Dazu komme ich auch gleich nochmal zu sprechen. Vielleicht vorab auch nochmal, was hätte ich mir stattdessen gewünscht bei diesem ETF-Angebot, die 30%, was glaube ich viel, viel wichtiger ist für viele, auch wenn du jetzt zuhörst, wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, also ich nehme das immer wieder in der Beratung wahr, ist Flexibilität und Transparenz. Also das wurde hier ein bisschen mit reingenommen und gerechnet, aber es ist nicht so klar, welche Bedeutung das hat in diesem Test, also was fällt da drunter? Sie sagen Rebalancing, Todesfallleistungen und Entnahmen während der Garantiezeit. Aber was ist damit zum Beispiel bei Frauen ein großes Thema, wenn ich in Elternzeit bin und vielleicht den Beitrag senken möchte, wieder anpassen möchte, hoch und runter während der Laufzeit, meinen Rentenbeginn vorschieben, meinen Rentenbeginn vielleicht hinausschieben, vielleicht sogar einen Teilbezug schon zu machen, eine Teilrente zu beziehen und den Rest wieder drin zu lassen und weiter zu verzinsen oder weiter anzulegen. Das verstehe ich unter Flexibilität und ich glaube auch die meisten von uns, weil ja die Ansparphase noch so lang ist und ein Rebalancing, das macht jeder ETF-Rentenversicherer mittlerweile. Todesfallleistungen sind auch bei allen mittlerweile sehr, sehr ähnlich und Entnahmen während der Rentengarantiezeit, da sage ich, okay, das gehört für mich auch für Flexibilität, aber die Flexibilität in der Ansparphase wurde meiner Meinung nach nicht richtig abgebildet und untersucht in diesem Stiftung Warentest und hätte ich mir gewünscht, wenn ich jetzt aus der Perspektive von jemand Jungem natürlich drauf schaue. Wenn ich jetzt 50, 60 bin, auch hier seht ihr wieder dieser Unterschied. Also es ist sehr abhängig davon, was will ich, was brauche ich für meine Altersvorsorge. Dann sind das natürlich Themen, die weniger wichtig sind für mich, weil ich in 10 Jahren schon die Verrentung habe und in den 10 Jahren nicht mehr so viel Flexibilität brauche, als wenn so ein Vertrag 30, 37 Jahre irgendwie laufen soll. Genau. So, jetzt kommen wir zum garantierten Rentenfaktor. Der wurde nur mit 10% eingerechnet. Es wurde auch außen vor gelassen die Treuhänderklausel. Dazu möchte ich auch ganz kurz was sagen. Es gibt ein separates Video auch nochmal dazu. Aber die Treuhänderklausel ist ganz, ganz wichtig, dass man in den Verträgen reinschaut und guckt, dass wirklich keine Treuhänderklausel mit drin ist. Warum? Wenn eine Treuhänderklausel in den Vertragsbedingungen mit drin ist, dann ist der garantierte Rentenfaktor hinfällig. Was bedeutet das? Es kann sein, dass ein unabhängiger dritter Treuhänder, so steht das auch in den Verträgen dann drin, wieder hingehen kann und den Rentenfaktor anpassen kann, nach unten meistens, wenn jetzt zum Beispiel die Lebenserwartung weiter steigt. Das heißt, deine lebenslange Rente, mit der du dann vielleicht kalkulierst für diesen Rentenfaktor, ist dann doch nicht so hoch, wie du gedacht hast. Und das wäre natürlich total blöd. Der garantierte Rentenfaktor muss wirklich zu 100% garantiert sein. Und das ist überhaupt nirgendwo aufgekommen in diesem Stiftung Warentest. Sie haben halt einfach nur den garantierten Rentenfaktor mit 10% bewertet, aber nicht in den Vertragsbedingungen reingeschaut, ob die Treuhänderklausel mit dabei ist oder nicht. Ich würde euch nicht empfehlen, auch hier, wenn ihr wirklich plant, eine lebenslange Verrentung zu machen oder generell eine Verrentung zu machen mit dieser ETF-Rentenversicherung, dann muss dieser Rentenfaktor wirklich zu 100% garantiert sein. Ansonsten wird es schwierig für euch in der Planung. Ja, und es ist auch nicht abwegig, dass das die Treuhänder machen. Es ist bei der Allianz, glaube ich, 2021 passiert, dass beim Riester die Rentenfaktoren angepasst worden sind und alle dann ein Schreiben bekommen haben, recht verärgert waren. Es war in den Vertragsbedingungen mit drin. Es wird auch dagegen geklagt, ob das jetzt wirklich gut ist, was da gemacht wird. Ich finde es natürlich grauenhaft, sowas macht man nicht, aber ich kann mich selber als Verbraucher absichern, indem ich eben einen Versicherer wähle, der das gar nicht in den Vertragsbedingungen mit drin hat. Um diesen Stiftung Warentest-Vergleich mal so ein bisschen zusammenzufassen, es wurde ja ein Modellfall genommen von jemandem, der 37 Jahre alt ist und dann halt diese Gewichte mit reingepackt. Und ihr seht ja eh, bei diesen Gewichten würde ich mal ein Fragezeichen dahinter setzen, weil es ist halt nicht klar, inwiefern diese Gewichte für einen selber so relevant sind. Ich glaube, es ist wichtig, individuell drauf zu schauen und zu gucken, welche Gewichtung ist für mich in meiner Lebenssituation besonders wichtig, um eine Auswahl zu treffen und nicht so eine Standardauswertung von Stiftung Warentest zu nehmen, wo sehr viel Gewicht auf dem ETF-Angebot und den Kosten liegt, 70%, also 3/4. Und bei den anderen Themen wie Flexibilität, garantierter Rentenfaktor und auch alles, was drumherum passiert, überhaupt kein Gewicht drauf ist und die Kosten auch nicht so richtig in Vergleich gesetzt worden sind, also zum Beispiel nur Bruttotarife genommen worden sind. Finde ich ein bisschen schwierig. Ich glaube, das merkt man schon in dem, wie ich es natürlich hier darstelle. Und ich würde so ein bisschen mir wünschen, wenn es in Zukunft nochmal gemacht wird, dass du das jetzt ein bisschen differenzierter für dich betrachten kannst. Ich meine, Stiftung Warentest wird das jedes Jahr machen. Sowas klickt sich natürlich auch gut. Was ist die beste ETF-Rentenversicherung? Aber es entspricht halt nicht dem, wie man eigentlich vorgehen sollte und was empfohlen ist, dass man sowas auch langfristig durchzieht. Was mir im Vergleich auch fehlt, ist die Finanzstärke von den Versicherern. Auch ein wichtiger Punkt, wenn ich eine lebenslange Rente beziehen möchte aus dieser ETF-Rentenversicherung, dann muss ich natürlich schauen, dass ich jemanden mit drin habe, der finanzstabil ist. Also die Bilanzen alle stimmen von den letzten Jahren. Auf dieser Basis kann man das auswerten. Die Ratings, die vergeben worden sind, von unterschiedlichen Rating-Instituten gut sind, weil wenn der natürlich dann pleite geht, wäre das auch ein Problem, auch wenn es der Testsieger ist, weil er super niedrige Kosten hat, sage ich mal. Und eben diese ganze Flexibilität in der Anspar- und in der Auszahlungsphase, glaube ich, dass das auch nochmal ein Thema ist. Was auch noch kritisch zu betrachten ist, ist auf jeden Fall, dass sehr viele Anbieter gar nicht mitgemacht haben. Wenn man sich das mal anschaut und runtergeht in diesem Vergleich, dann sieht man, dass einige Versicherer gar keine Auskunft dazu gegeben haben. Ich weiß auch nicht, wie die vorgegangen sind, ehrlicherweise. Das frage ich mich auch. Vielleicht weiß das jemand hier aus unserer Community. Und zwar sagen die ja, wir haben verschiedene Versicherer angefragt, aber die haben uns gar kein Feedback gegeben. Aber ich kann mir doch selber als Stiftung Warentest die Vertragsbedingungen ziehen und mir alles anschauen. Deshalb verstehe ich nicht, warum man die nicht in den Vergleich mit reingenommen hat. Ich kann mir ja überall ein Angebot einfach erstellen lassen für diese Testperson und dann müsste ich selber als Stiftung Warentest sachkundig sein, das zu beantworten, die Kriterien, die ich draufgesetzt habe, die Kosten rauszulesen aus dem Vertrag, das ETF-Angebot, die Flexibilität, die die da angesetzt haben und den garantierten Rentenfaktor. Dazu muss ich ja nicht die Versicherer fragen. Also das kann ich auch selber ermitteln. Deshalb ist mir nicht ganz klar, warum die nicht mit drin sind oder ob das irgendwie ein rechtliches Thema der Darstellung ist oder so. Genau, so viel zu dem Stiftung Warentest-Thema. Ich möchte dir deshalb heute auch mal ein paar Punkte mitgeben, die ich mir anschauen würde, wenn ich die perfekte ETF-Rentenversicherung für mich finden möchte. Also gar nicht unbedingt im Stiftung Warentest zu schauen, was ist am besten, sondern eben zu gucken, was ist am besten für mich. Denn das ist die richtige Vorgehensweise und auch die Vorgehensweise, wo ich mir sehr, sehr sicher bin, dass du mit der auch langfristig dann glücklich wirst. Ein Punkt Nummer eins auf der Checkliste ist, grundsätzlich zu überlegen, macht eine ETF-Rentenversicherung überhaupt Sinn für mich? Bevor man reingeht in den Vergleich, wirklich selber zu gucken, macht es Sinn für mich? Nicht mit dem ETF-Sparplan zu vergleichen, sondern sich zu überlegen, wir haben ja super viel Content dazu, diese Vorteile, die eine ETF-Rentenversicherung mit sich bringt, ist das was, was ich in meiner Finanzplanung auch darstellen möchte? Also eine lebenslange Rente, wenn ich ein Langlebigkeitsrisiko habe, gewisse Steuervorteile, Entnahmeplanung, die vom Versicherer gemacht wird. Sind es Punkte, die ich langfristig, hinter denen ich stehe, warum mir das wichtig ist, dass ich sowas mache im Vergleich zum Sparplan auch? auch, weil es ist klar, dass es mehr kostet als ein ETF-Sparplan. Ich würde es nie in den Vergleich setzen, weil man vergleicht immer Äpfel mit Birnen. Das ist im Prinzip was ganz anderes. Klar, ich investiere in ETFs, aber es ist eine andere Vorgehensweise. Und für mich ist ein ETF-Sparplan immer Vermögensaufbau und eben die ETF-Rentenversicherung dann eher Altersvorsorge. Vielleicht kurz zusammengefasst, wann macht das Ganze Sinn? Ich würde sagen, natürlich langfristig, wenn man einen Anlagehorizont über 15 Jahre hat, wenn man gewisse Steuervorteile für sich nutzen will, habe ich ja gerade gesagt, lebenslange Rente wichtig für einen ist und eben diese Themen wie Entnahmeplanung und Co. Und da möchte ich auch noch mal ganz kurz sagen, für diejenigen, die immer denken, Entnahmeplanung ist super easy und sich darüber gar keine Gedanken machen, macht euch darüber Gedanken, wenn ihr es nur über einen Sparplan löst, weil es ist gar nicht so trivial, dieses Thema. Und wenn ich später älter bin, dann muss ich das selber steuern oder ich muss halt wieder jemanden dafür engagieren, der das bezahlt für mich macht. Und viele sind in dem hohen Alter gar nicht mehr in der Lage, das zu machen. Wenn ich nämlich zum Beispiel eben gucke, eine Freundin von mir, die mir immer wieder erzählt, im Altersheim, wo viele, wenn sie eine private Krankenversicherung zum Beispiel haben, das gar nicht mehr schaffen, die Belege an die Versicherung einzureichen, weil es für sie so komplex geworden ist mit dem Digitalen und Co. und die gar nicht mehr an diesem Zahn der Zeit sind, Papierbelege super langsam bearbeitet werden oder von manchen Versicherern gar nicht mehr angenommen werden. Das heißt, da würde ich mir auf jeden Fall Gedanken machen, auch wie kann ich sowas handeln im Alter, wenn ich vielleicht auch ein Pflegefall bin oder so oder nicht mehr ganz so fit bin, finde ich eine ETF-Rentenversicherung schon ein tolles Produkt, wo ich halt gleichzeitig in ETFs investieren kann und trotzdem diese Rendite habe und trotzdem eben diese Sicherheit der langfristigen Auszahlung, lebenslangen Auszahlung und eben die Entnahmeplanung. So, dazu packe ich aber gerne auch nochmal ein paar Links in die Shownotes, so der Vergleich ETF-Sparplan versus ETF-Rentenversicherung. Und auf der Basis kann man dann für sich entscheiden, ist das Thema überhaupt was für mich? Sollte ich mir das ein bisschen näher anschauen, dass ich überhaupt dann erst entscheiden kann, was ist denn die beste Alternative oder die bestgeeignete Alternative für mich. Dann Punkt Nummer zwei, den ich mir auf jeden Fall anschauen würde, ist der Rentenfaktor und natürlich so die Auszahlungsphase mit dem Rentenfaktor. Ich habe es vorhin gesagt, der Rentenfaktor ist super entscheidend dafür, wie hoch meine lebenslange Rente ist. Denn wenn ich ein bestimmtes Kapital erreicht habe in der Rentenversicherung, wird das durch 10.000 geteilt und mal den Rentenfaktor genommen. Und mal den Rentenfaktor ergibt es dann unsere lebenslange Rente, die wir bekommen. Und je höher der Rentenfaktor ist, desto besser ist es für mich. In Kombination mit niedrigen Kosten umso besser, aber die Kombination aus beidem zählt, wenn ich eine ETF-Rentenversicherung mache. Also wirklich Kosten mit dem Rentenfaktor ins Verhältnis setzen und auch wirklich zu schauen, dass ich keine Treuhänderklausel mit dabei habe, dass dieser garantierte Rentenfaktor auch wirklich garantiert ist. Dann Punkt Nummer drei, den ich mir anschauen würde, der in diesem Vergleich nicht mit dabei war, ist die Finanzstärke des Versicherers. Also wirklich zu gucken, dass ich einen Versicherer habe, der finanzstabil ist. Was bedeutet das? Wie gesagt, hier kann man sich einige Ratings anschauen. Wie ist die Kapitalanlagestruktur von den Versicherern? Wie lange gibt es die schon? Wie lange bilanzieren die schon? Wie sehen die Zahlen im Gesamten aus? Und wie gesagt, es ist jetzt nicht wichtig, dass du im Einzelnen dir anschaust, wie ist die SFC-Quote, wie ist die Rücklagequote etc., sondern das Rating gibt eigentlich einem so einen guten Zusammenfassung und hat sich eben die Zahlen angeschaut und dann eben das Rating anzuschauen von verschiedenen Ratingagenturen wie Morningstar, Franke Bornberg, Fitch, alle, die man so kennt, ist immer gut, weil dann habe ich einfach von verschiedenen Ratingagenturen auch so ein bisschen eine Richtung, in die das geht. Bei uns prinzipiell in der Beratung, wir sind da eigentlich so gestrickt, dass wir gar nicht Versicherer mitbringen, die eine schlechte Finanzstärke haben, weil wir haben natürlich auch überhaupt kein Interesse daran, dass du jetzt eine Rentenversicherung abschließt, die vielleicht in 4-5 Jahren pleite gehen könnte. Das wäre totale Katastrophe für dich, dein Geld. Es gibt einen Sicherungsfonds auch für Versicherungen, aber trotzdem, es ist ja wichtig, es ist ja Geld, was man fürs Alter quasi ja anspart, dass man da wirklich eine gute Finanzstärke auch dahinter hat und sowas eben nicht passieren kann. Dann an Punkt Nummer 4 würde ich vielleicht die ETF-Auswahl setzen, wenn die einem irgendwie wichtig sind. Da haben wir ja schon drüber gesprochen. Also wichtig, dass die großen Indizes dabei sind, dass vielleicht ESG, SRI-Kriterien, wenn die für einen wichtig sind, dass es da auch eine ETF-Auswahl gibt. Aber da kann ich euch sagen, mittlerweile, ich beobachte das ja schon seit vielen, vielen Jahren, wo ich im Job bin, ja, seit mittlerweile über 2018, also so sehr, sehr lange. Früher gab es fast gar keine Auswahl. Dann kam mal der S&P 500 dazu. Und jetzt mittlerweile haben wir so eine große ETF-Auswahl bei den einzelnen ETF-Rentenversicherern, dass es eigentlich gar keine Rolle mehr groß spielt, würde ich sagen. Punkt Nummer 5 ist natürlich die Kostenstruktur, die ich eben genannt habe. Klar, die Effektivkostenquote auch in den Vergleich setzen, so wie es bei Stiftung Warentest auch gemacht worden ist. Aber auch mal gerne zu vergleichen, was bedeuten denn diese Effektivkostenquoten, was ist mein Alpha, Beta, Gamma, gibt es Kickbacks, Abschluss- und Vertriebskosten, macht vielleicht statt einem Bruttotarif einen Nettotarif für mich Sinn. Auch da sind wir in der Beratung sehr, sehr transparent und können uns das immer gemeinsam anschauen, ob vielleicht die Honorarberatung nicht doch mehr Sinn macht, als jetzt den Bruttotarif abzuschließen, und sind da wirklich im Interesse von dir unterwegs, so wie du es auch schlussendlich machen möchtest. Aber so bekommt man ein viel besseres Gefühl dafür, was das genau bedeutet, als wenn ich einfach nur, ja, stupide bei so einem Stiftung Warentest sage, das Erste, das hat nämlich die günstigsten Kosten. Es ist komplexer, ja, es ist einfach ein bisschen komplexer. Und dann Punkt Nummer 6, den ich auch eben super wichtig finde, ist Flexibilität in den Vertragsbedingungen. Also sprich, das, was ich vorhin gesagt habe, insbesondere für Frauen ein riesiges Thema, was ich immer wieder sehe: Wie flexibel bin ich mit dem Hoch- und Runtergehen der Beiträge in der Ansparphase? Wie sieht's aus, wenn ich meinen Rentenbeginn vorverlegen möchte, zurückverlegen möchte? Welche Möglichkeiten habe ich da? Weil da sind die Versicherer tatsächlich recht unterschiedlich, auch was den Höchstbeitrag angeht. Wie viel kann ich da eigentlich reinsparen jedes Jahr, jeden Monat, wenn ich zum Beispiel ja auch vom Partner irgendeine Zahlung bekomme als Ausgleich, weil ich in Elternzeit bin oder so. Also super wichtig, das Thema. Und dann natürlich auch in der Auszahlungsphase, wie flexibel bin ich da? Kann ich noch einmal Entnahmen machen, wenn ich zum Beispiel in einem Pflegefall werden sollte und irgendwie Umbauten machen muss bei mir zu Hause und dann kein anderes Kapital zur Verfügung habe? Geht das überhaupt noch, wenn ich es verrentet habe? Das finde ich sind schon sehr, sehr wichtige Punkte, die eine große Rolle spielen im Hier und Heute, was die Flexibilität anbelangt, aber natürlich auch in der Auszahlungsphase und in der Zukunft. Und dann den letzten Punkt, das ist natürlich noch das Thema der Vererbbarkeit und den Hinterbliebenenschutz. Wurde jetzt bei Stiftung Warentest auch nicht so groß berücksichtigt, aber dass man eben guckt, wie kann das Geld vererbt werden? Passt es zu dem, was ich mir vorstelle? Eine private ETF-Rentenversicherung kann zu 100% vererbt werden. Dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man es vererbt. Aber eben bei einer ETF-Basisrente, da geht das nicht. Da kann man nur an kindergeldpflichtige Kinder vererben. Das ist, glaube ich, nochmal ein wichtiger Punkt. Und im Todesfall bei der privaten ETF-Rentenversicherung gibt es die Beitragsrückgewähr, die Restkapitalauszahlung oder die Hinterbliebenenrente. Und da einfach auch ein bisschen zu gucken, was passt zu mir oder was möchte ich weitergeben und was bietet der Versicherer an. So hat man auch ein bisschen ein besseres Bild davon. Ein Fazit. Ich habe ja jetzt einige Punkte genannt, die du dir auf jeden Fall anschauen solltest, wenn du in die Auswahl deiner perfekten ETF-Rentenversicherung gehst, denn es gibt nicht die perfekte ETF-Rentenversicherung oder die beste ETF-Rentenversicherung, wie es Stiftung Warentest propagiert. Ich weiß, der Weg ist am einfachsten, aber hinterfragt solche Testberichte, guckt euch das wirklich genauer an. Ihr seht ja bei Stiftung Warentest, was quasi stark gewichtet worden ist und ob das wirklich die Gewichtung ist, die für euch auch Sinn macht und ob man da nicht nochmal individuell drauf schaut. Deshalb gibt es ja auch Berater und Co., dass man gemeinsam mit denen nochmal drauf guckt und wirklich schaut, hey, welche Gewichte sind für mich wichtig? Was ist irgendwie ein Thema, was mir besonders wichtig ist? Und da ist jeder Mensch, jedes Leben ganz anders gestrickt und auch in je nachdem, in welcher Lebensphase ich mich befinde, einfach ganz andere Gewichtungen zwischen diesen Punkten entstehen können und man nicht einfach Punkte unter den Teppich kehren sollte, wie jetzt bei Stiftung Warentest, sondern sich wirklich alles einmal anschauen sollte, damit man da auch eine gute, fundierte Entscheidung für sich trifft, weil das ja eben auch wichtig ist. Es ist eine Altersvorsorgeform und dann eben sagt, hey, ich habe da was Gutes für mich persönlich abgeschlossen und sich dann auch nicht weiter die ganze Zeit vergleicht, wenn jedes Jahr neue Tests rauskommen und Co. Also das wollte ich gerne hier einmal in dieser Podcast-Folge mitgeben, dass es wirklich ganz, ganz wichtig ist, keinen Sinn macht, immer nur den Testsieger auszuwählen und sich das anzuschauen, weil da einfach andere Kriterien angesetzt werden und man auch immer hinterfragen muss. 37 Jahre wurde wurden diese Tarife ja verglichen. Wenn ich vielleicht jünger bin, sind manch andere Tarife wieder günstiger oder so. Also auch da gibt es Verschiebungen bei den Versicherern, sowie bei der Berufsunfähigkeitsversicherung auch. Da kommt es ja auch drauf an, welchen Beruf ich habe, wie alt ich bin. Und hier bei der Rentenversicherung natürlich auf jeden Fall das Alter auch eine Rolle, wie die Kostenstruktur dann aussieht und wer in so einem Ranking dann auch bei den Effektivkosten nach oben kommt. Jetzt habe ich viel geredet, aber ich glaube, ich habe viele wichtige Sachen gesagt auf jeden Fall, die wichtig sind für dich. Und ich würde sagen, wenn du dich für das Thema interessierst, dann komm gerne auch zu uns in die Beratung vorbei. Wir sind da echte Profis drin, haben schon über 300 positive Google-Bewertungen, die du dir gerne einmal anschauen kannst, gehen das wirklich sehr fundiert und transparent an, das Thema, und gucken uns gemeinsam mit dir an, welche ETF-Rentenversicherung passt denn wirklich zu 100% zu dir, womit fühlst du dich wohl, und können eben die Kriterien einmal gemeinsam durchexorzieren. Und egal ob Netto- oder Bruttotarif, also egal ob Honorarberatung, Provisionsberatung, du kannst beides bei uns machen. Wir arbeiten unabhängig, immer in deinem Interesse. Und ich freue mich, wenn ich den einen oder anderen im Beratungsgespräch vielleicht wiedersehe. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen und hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Und wenn dir diese Podcast-Folge oder dieses Video geholfen hat, einen Schritt weiterzukommen und das wertvolle Inhalte für dich waren, dann gib dem Video doch gerne ein Thumbs up oder gib uns eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcast oder bei Spotify. Das motiviert uns, jede Woche neuen frischen Content zu erstellen. In diesem Sinne sage ich vielen Dank und bis nächste Woche.